Mein Name ist Marek Horsack.
Ich bin Tobias Lindner.
Wir beide sind Musiker und haben uns intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, wie Musik in der Zukunft klingen könnte durch Innovationen und neue Technologien.
Von Synths über generative Kunst aus Algorithmen bis hin zu KI.
Musikproduktion ist in der heutigen digitalen Ära einer der wichtigsten Aspekte, der darüber entscheidet, ob ein Song erfolgreich wird. Früher wurde deutlich größerer Wert auf die Qualität der Komposition gelegt, während heutzutage eher auf die Produktionsqualität Wert gelegt wird. Früher war es auch durchaus einmal denkbar, sich mal eine Platte zu kaufen, in der die Audioqualität nicht das allerbeste war, wenn dafür die Lieder auf der Platte gut waren. Der folgende Podcast behandelt die Musikproduktion mit Synthesizer und sogenannten Digital Audio Workstations sowie generative Kunst und die Organisation Society for Non-Trivial Pursuit. Des Weiteren wird auf die Frage eingegangen, ob Musik und Kunst wirklich künstlich erzeugt werden können. Wenn man sich mit moderner Musik beschäftigt und auch damit, wie diese erzeugt wird, fällt schnell einmal der Begriff Synthesizer. Doch was ist denn überhaupt ein Synthesizer? Synthesizer sind Klaviere, die ihre Töne auf elektrischem Wege durch Soundsynthese, also die Erzeugung von obertonreichen Schallwellen, die von Filtern geformt werden, produzieren. Dies wird meistens mit sogenannten Oszillatoren gemacht, Geräten, die in der Lage sind, sinusförmige, rechteckige oder dreieckige Signale an einem Ausgang zu erzeugen. Bei modernen Synthesizern ist es möglich, mehrere dieser Oszillatoren übereinander zu schalten und diese einzeln zu verändern. Als 1899 die Londoner Stadtverwaltung den Physiker William Duddell damit beauftragte, das Brummen der Londoner Straßenlaternen zu untersuchen, entdeckte dieser, dass die Brummfrequenzen kontrollierbar durch die Spannung an den Elektroden waren. 7 Jahre später, 1906, veröffentlichte Lee de Forest die Triode. Dies war ein erster Versuch, Oszillation zu betreiben. Sie entstand aus einer Idee, die 1904 John Ambrose Fleming patentieren ließ, die Diode. Die Diode konnte den Stromfluss kontrollieren, während die Triode ihn verstärken oder anhaltende Oszillation aus ihm betreiben konnte.
In another field, music can now be produced entirely by electronics. No known instruments are involved. Coded information is punched out. An electronic music synthesizer does the rest. This is music with a strictly electronic beat.
Knapp 50 Jahre später, 1957, nach vielen anderen Versuchen, entstand nun das als das erste elektronische Klangproduktionssystem angesehene RCA Mark II, an das 12 automatisierte Sinusoszillatoren und Module angeschlossen waren, die es ermöglichten, die Höhe, Intensität und Klangfarbe des Sounds mittels eines Protokolls zu kontrollieren, das vom Komponisten auf perforiertes Papier gestanzt wurde. Die Schwingungsform konnte durch die Filter moduliert und bearbeitet werden. Und durch seine monströse Größe belegte er einen gesamten Raum und war nahezu nicht transportierbar. Auch besonders benutzerfreundlich war er nicht, er konnte nur sehr schwer bedient werden und war nicht sonderlich flexibel. . 1964 stellte Robert A. Moog die ersten Moog-Synths, die in der Lage waren, dem Musiker mehr Freiheit bei der Komposition und Durchführung zu geben, vor. Dies war direkt ein großer Erfolg. Es führte zu vielen legendären Synthesizern, wie zum Beispiel dem Mini-Moog. Bald traten weitere Innovatoren in den Markt ein, wie beispielsweise Japan, aus dem die Marke Korg hervorging, die die ersten Drum Machines vertrieben. Drum Machines sind Synthesizer, die keinen melodischen, sondern einen perkussiven Klang erzeugen. Der technische Fortschritt ging immer schneller und schneller voran und auch andere Marken wie Yamaha oder Roland machten sich einen sehr großen Namen in der Synthesizer-Szene. Die Synthesizer fanden auch großen Anklang beim Jazz. Da gab es Vorreiter wie Herbie Hancock, Chick Corea, oder Stevie Wonder. Ein großer Vorreiter des Verwendens von Synthesizern war der Produzent Giorgio Moroder. Er gilt als der Godfather des Disco. Seine Vision war es, einen Sound of the Future mit Hilfe von Synthesizern und neuen Technologien herzustellen. Er überschritt aktiv feste Grenzen der Musik, um etwas wahrhaft Neues zu erschaffen. Mit I Fell in Love von Donna Summer, welches er produzierte, hat er das Genre geprägt wie kein anderer. Mit seiner innovativen Art prägte er viele Bands, unter anderem auch Daft Punk.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music.
Das war Giorgio Moroder auf der Single Giorgio by Moroder von Daft Punk.
Also ich persönlich finde es wahnsinnig spannend, dass man mit einem Synthesizer sowohl existierende Klänge nachahmen kann, als auch neue Klänge erzeugen kann, die man noch nie gehört hat. Und dadurch hast du bei diesem Instrument im Vergleich zu anderen ein wahnsinnig großes Spektrum an Klangfarben, die du erzeugen kannst und auch eine ganz große Ausdrucksstärke. Also du kannst Effektgeräusche machen, du kannst existierende Instrumente nachahmen, du kannst eine Kombination aus Klängen erstellen und so ganz neue Instrumente erstellen gewissermaßen. Das ist ja die Idee von der Klangsynthese.
Das ist Oskar Apold. Er ist Schüler der 12. Klasse, Bach-Fan und kennt sich sehr gut mit Musiktechnologien, insbesondere Synthesizern, aus. Er hat sogar schon einen selber gebaut.
Der Schritt, wo Synthesizer wirklich für die meisten Menschen auch verfügbar wurden, oder zumindest die, die sich es damals leisten konnten, waren halt die ersten tragbaren oder portablen Geräte, wie zum Beispiel Minimoog oder Arp Odyssey. Später in den 70er Jahren, 80er Jahren kamen dann auch die ersten Polyphon-Instrumente, das heißt welche, bei denen man mehrere Töne gleichzeitig spielen konnte. Das war damals, war ja nicht normal. Das war eine völlig neue Wendung und da wären dann Sachen wie der Jupiter X oder Yamaha CS80 auf jeden Fall Beispiele. Und wenn man jetzt eine fette Anlage hat, dann kannst du mit einem Synthesizer so einen Druck aufbauen, du kannst in einem Raum die Fenster zum Wackeln bringen. Damit hast du einen Bass, der bringt den Boden zum Vibrieren.
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt der heutigen Musikproduktion sind sogenannte Digital Audio Workstations, kurz DAWs. Sogenannte DAWs sind Computerprogramme, in denen man alle notwendigen Bausteine für die Musikproduktion vereint hat. Durch sie ist es nicht mehr notwendig, einzelne Programme zu bestimmten Zwecken zu kaufen, da alles in den DAWs einfach zu bedienen und anzuwenden gesammelt ist.
Im digitalen Bereich, also in der Software, natürlich auf jeden Fall die Entwicklung der digitalen Audio-Workstations. Ja, zum Beispiel Bitwig, FL Studio, Ableton, Cubase oder auch etwas früher dann schon in den 80er Software, die auf dem Fairlight CMI lief, war eine erste Sampler-Software.
Auch Samplen hatte eine große Auswirkung auf die Musik. In den 1970er bis 90er Jahren wurde in der Hip-Hop-Szene Samplen zur Gang und Gäbe. Aus Popsongs wurden Teile ausgeschnitten, im Kreis gespielt, also geloopt und in neue musikalische Kontexte gesetzt. Dies eröffnete eine ganz neue Welt und wurde zu einem anerkannten und beliebten Mittel, um neue musikalische Ideen zu generieren und Hommagen an alte Hits zu zahlen. Heute basieren viele der größten Hits auf Samples anderer Hits früherer Zeiten. Was ihr da gerade gehört habt, war die meistgesampelte Stelle der Musikgeschichte, das Amen Break. Es stammt aus dem Song Amen Brother von The Winstons und war erstmal, wie die Band, nicht sehr erfolgreich. Doch das Schlagzeugsolo in der Mitte des Songs gelang in der Jungle-Szene als Sample sehr zur Beliebtheit, wodurch auch andere Genres bald aufsprangen, zum Beispiel natürlich auch Hip-Hop. NWA haben auch schon darüber gerappt.
Was man auf jeden Fall auf keinen Fall vergessen darf, sind die ersten analogen Sampler, zum Beispiel das Mellotron. Ein Instrument, das für jede Taste ein einzelnes dreispuriges Tonband hatte, von dem ein Sample abgespielt werden konnte. Ganz berühmt genutzt von Tangerine Dream, Genesis, auch Yes, Klaus Schulze, Beatles, alle möglichen in der Zeit ab der 70er. Sehr psychedelischer Klang, ganz markant.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lillet. Ich will Immos, ich will Dallas.
Durch das Internet und die Einführung von DAWs ist es nun vielen Leuten mit begrenzten Mitteln plötzlich möglich geworden, Musik auf quasi professionellem Level zu produzieren. Und mit Hilfe von Streaming und etwas Glück kann sich ein Song sehr schnell verbreiten und man quasi über Nacht zu einem Star werden. Ein zeitgeistliches Beispiel ist natürlich Nina Chuba mit ihrem Hit Wildberry Lillet, mit dem sie tatsächlich über Nacht zum Star wurde, nachdem dieser viral ging. Die Hobbymusikerin, die vorher teils mit Bands nur aus Spaß Musik gemacht hat, füllt heutzutage Stadien und ist im Fernsehen zu sehen.
Alle bisher aufgeführten Punkte wie Sampling, Synthesizer oder Audio Workstations waren ja noch von Menschen kontrollierbar. Eine Organisation namens Society for Non-Trivial Pursuits hat sich jetzt die Frage gestellt, wie Musik klingt, wenn man alle Entscheidungen komplett einem System überlässt und der Mensch keinen wirklichen Einfluss mehr darauf hat. Man bezeichnet das auch als generative Musik. Das ist Musik, die eben von einem vorher eingerichteten System erzeugt wird und die sich dauerhaft verändern kann. Dabei muss man vorher entscheiden, wie genau man dieses System aufbauen will, welche Komponenten man also zum Beispiel zufällig machen will oder welche variabel sein sollen und auch mit welchem Material man dieses System speisen will. Dabei denkt man natürlich zuerst an Computersysteme, es ist aber auch möglich, mit mechanischen Systemen generative Musik zu erzeugen. Diese können zum Beispiel aus zwei oder mehr Bandmaschinen bestehen, die man dann in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleichzeitig laufen lässt und die sich dadurch immer wieder unterschiedlich kombinieren. Digitale Programme bieten natürlich noch mehr Möglichkeiten. In diesen gibt es zum Beispiel Zufallsgeneratoren. Außerdem kann man sie auch miteinander vernetzen und somit noch mehr von außen beeinflussen lassen. Die Society for Non-Trivial Pursuits besteht aus derzeitigen oder früheren Studenten, Lehrern und Freunden der Klasse für generative Kunst an der Universität der Künste in Berlin. Die Society for Non-Trivial Pursuits entwirft dann solche Systeme, wie am Anfang beschrieben, die auf verschiedenen Geräten, Sensoren, Elektronik und Software basieren und die dann in verschiedenen Projekten der Organisation verwendet werden können. Es gibt zum Beispiel Live-Auftritte, bei denen Performer Code-Schreiben der Klänge auf verschiedenen miteinander verbundenen Laptops erzeugen kann, die sich dann gegenseitig beeinflussen. Ein weiteres Beispiel ist das Projekt Future Voices, wobei jeder, der möchte, etwas in der eigenen Sprache über die Zukunft sagen kann und das auf der Website des Projekts hochlädt. Alle diese Aussagen werden dann in einer einzigen generativen Komposition verwendet.
Die dicke Wand. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft
keine Autos und mit Umweltverschmutzung mehr tun.
Sie haben eine gemeinsame Zukunft vor.
Ich glaube, dass die Erde zu heiß wird, kälter wird, dass man wieder Schnee kriegt und dass die Erderwärmung wieder stoppt und der Nordpol wieder einfach gewöhnlich wird. Das wünsche ich mir.
In der Vision der Organisation, wie sie auf der Website der Universität beschrieben wird, heißt es, dass Systeme am besten nicht nur auf äußere Einflüsse, sondern auch auf einen inneren Zustand reagieren sollen. Außerdem sollen künstlerische Prozesse überraschen und ein gemeinsames Lernen fördern. Außerdem gibt es Neural Labyrinths, eine Installation mit Feedback-Systemen, in der Besucher eingreifen und mitwirken können, indem sie das System und somit auch den Klang beeinflussen. Die Organisation arbeitet zusätzlich an dem Non-Trivial Musical Instrument, einem Handcontroller für komplexe Klänge, der von Musikern angepasst werden kann, wodurch sich der Klang immer weiter verändert. Die Halle ist voll mit Menschen und die Menschenmenge tobt, als die Band auf der Bühne zu spielen beginnt. Alle halten Leuchtstäbe in die Höhe und feiern ihren Star. Das klingt erstmal wie ein ganz normales Konzert, doch etwas ist anders. Denn die Sängerin ist kein Mensch, sondern eine Manga-Figur. Und sie existiert natürlich auch nicht wirklich, sondern ist nur ein Hologramm. Und auch ihre Stimme ist nicht echt, sondern wird von einer Software namens Vocaloid erzeugt. Ihr Name ist Hatsune Miku. Ihre Stimme ist eine von mehreren, die in Vocaloid verfügbar sind. Mit der Software kann jeder eigene Songs schreiben und diese auch ins Netz stellen. Durch die Werbung für diese Software wurde Hatsune Miku zu einem Star. Mittlerweile gibt es über 100.000 Songs mit ihrer Stimme. Diese ist dabei aber nicht immer gleich, da man in Vocaloid die Stimme auch nochmal verändern kann. Man kann sie zum Beispiel höher oder tiefer machen oder auch die Aussprache von Wörtern anpassen. Die beliebtesten der mit der Software erstellten Songs werden dann in Live-Auftritten verwendet, wo echte Musiker Instrumente dazu spielen. Wir werden uns im Folgenden mit der Frage beschäftigen, ob Menschen für die Musikproduktion überhaupt noch nötig sind. Bei Hatsune Miku ist das der Fall, denn die Software Vocaloid kann weder Songs schreiben noch Instrumente dazu spielen.
Mit den Innovationen kamen nicht nur neue Wege, Musik zu produzieren, sondern auch zu konsumieren. 2016 konnten Fans beim Konzert der britischen Popband Years and Years dabei sein, ohne physisch anwesend zu sein, mit Hilfe einer VR-Brille. Und das Berliner Unternehmen Concert VR kann uns seit 2016 per PC, Smartphone, VR-Brille oder Smart TV zu unterschiedlichen Konzerten beamen. Erste Konzerte mit Hologramm-Avataren von Leuten, die bereits tot sind oder sich nicht mehr auf der Bühne zeigen wollen, wie beispielsweise ABBA, Whitney Houston oder Amy Winehouse, gab es ebenfalls bereits. Auch im Videospiel Fortnite gab es bereits einige Versuche, ein Konzerterlebnis aufkommen zu lassen. Ein Avatar des Künstlers, der Musik vom Band abspielt, oder ein Livestream, den man nur über das Videospiel anschauen kann. Jedoch kann kein Livestream und auch kein Holo-Avatar das Gefühl, den Künstler hautnah zu erleben oder die Dynamik auf richtigen Konzerten ersetzen. Es heißt nun mal nicht ohne Grund Live-Konzert. Shattered hearts on my bedroom floor, echoes of a love we can't restore. Wishing you were standing at my door. Gitarren, eine traurige Melodie, jemand singt über Herzschmerz. Man könnte meinen, es handelt sich hierbei um einen ganz normalen Popsong, der morgen im Radio läuft. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, er ist komplett künstlich generiert worden. Mit der KI Suno AI ist es auch jedem Laien möglich, einfach einen Song zu generieren. Einfach das Musikgenre und Thema angeben und schon hat man seinen Schlager über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Käse. Käse auf der Pizza, oh wie toll! Mit Mozzarella wird der Magen voll! Bei unseren Experimenten mit der KI Suno AI ist uns jedoch aufgefallen, dass sie doch einige Schwächen hat. Beispielsweise kann sie bei Gesang und anderen Instrumenten nicht zwischen Mehrzahl und Einzahl unterscheiden, weshalb es meistens künstlich oder wie ein Synthesizer klingt. Auch einige Genres kennt sie nicht. Und einige versteht sie nicht, was dazu führt, dass sie immer gleich klingen und nach demselben Muster sind. Des Weiteren baut sie generell alle ihre Songs immer nach demselben Muster auf. Was ist? Erste Strophe, zweite Strophe, Refrain, Bridge, dritte Strophe, Refrain. Meistens kommt dann noch einmal ein Nachspiel, wo dann nochmal langsamer der Refrain wiederholt wird. Bestimmte Prompts gehen auch einfach nicht. Man kann beispielsweise kein Schlagzeugsolo generieren und Instrumente isoliert generieren lassen geht auch nicht.
Trotz dieser Schwächen fürchten viele, dass KI menschliche Musiker ersetzen könnte. Laut einer Studie des Forschungsinstituts Gold Media, die zwischen Juli 2023 und Januar 2024 durchgeführt wurde, sahen 64% der teilnehmenden Musiker KI insgesamt als Risiko. 71% fürchteten außerdem eine Bedrohung für ihre eigene wirtschaftliche Grundlage. Doch werden Menschen in der Musik wirklich durch KI überflüssig? Denn KI-generierte Musik wird ja immer von anderer Musik inspiriert, die von Menschen produziert und geschrieben wurde. Gäbe es jetzt keine Menschen mehr, die Musik produzieren, gäbe es auch keine neuen Vorlagen mehr für die KI und sie müsste auf Altes zurückgreifen oder sich von anderen KI-Songs inspirieren lassen, wodurch die Musik insgesamt immer eintöniger und homogener werden würde. Zudem wird oft kritisiert, dass KI nicht emotional sein könne und ihre Songs deshalb nicht authentisch klingen können. Auch deshalb sind viele der Meinung, dass KI insgesamt Menschen in der Musik nicht komplett ersetzen kann. So meint beispielsweise der Produzent Fabian Gauder in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung, dass KI Menschen in manchen Bereichen vielleicht ersetzen könnte, zum Beispiel Hintergrundmusik, Lo-Fi-Musik und Filmmusik, die nur eine untermalende Funktion hat, dass Popmusik aber von Überraschungsmomenten lebe und das Unperfekte erfolgreicher als das Glattpolierte sei.
Wir sehen jetzt gerade durch die Entwicklung von natürlich logischerweise KI, wir sind in diesem Zeitalter, dass KI genutzt wird, um Musik zu erstellen, natürlich auf Basis von existierenden Werken. Wie das genutzt wird, ist natürlich interessant und das ist dann immer noch die Aspekte, die dem Ganzen fehlt, weil was macht Musik zu Kunst? Es ist der Künstler, der dahinter steht. Welche Fähigkeiten dabei entstehen? Ich denke, wir sind an einem Punkt, da ist eigentlich bereits alles möglich und ich weiß nicht, was noch fehlt. Das Einzige, was sich noch ändert, ist die Art, wie Musik gemacht wird. Aber allein durch die Entwicklung von Computern, durch Synthesizer und alles, ist inzwischen eine Möglichkeit, Klänge zu erzeugen da, die wir vorher nie geahnt hatten, die wir jetzt aber auch erreicht haben und wo wir eigentlich an einem Punkt sind, wo keine weitere Entwicklung mehr möglich ist. Nur halt hinsichtlich der Kompositionstechniken und so weiter.
Zusammenfassend kann man sagen, dass neue Technologien sehr interessant für die Musiklandschaft sein können und Genres richtungweisend prägen können. Jedoch wird es immer Leute geben, die alte Sachen lieber hören, weswegen alte Genres auch nicht aussterben werden. In Zukunft werden vermutlich neue Innovationen es noch einfacher für Neueinsteiger machen, Musik zu produzieren. Die Musik-KIs werden vermutlich noch weitere Schritte nach vorne machen und es wird erste Projekte mit Mensch und Maschine zusammengeben, welche Hand in Hand Musik erschaffen. Jedoch kann die Kreativität und Spannung zwischen Musikern und Menschen im Studio sowie auf der Bühne nicht ersetzt werden.